Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in der Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Claudia Kundron. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir wollen uns heute gemeinsam mit Pater Professor Dr. Ansgar Wucherpfennig, Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, das ist die Hochschule der Jesuiten in Frankfurt, einstimmen. Und der ist heute uns telefonisch aus Rom zugeschaltet. Also erstmal herzlich willkommen und grüß Gott, Pater Wucherpfennig.
Grüß Gott, Frau Kundrun, grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen.
Pater Wucherpfennig, Sie haben sich heute entschieden, sich nicht für das Evangelium sozusagen so sehr zu beziehen, sondern eher auf die Lesung. Und somit wollen wir uns heute also tiefer auf die Lesung einlassen. Die erste Lesung des siebten Ostersonntags, den wir ja am kommenden Sonntag begehen. Und die ist im Lektionar verkürzt. Wir möchten aber gerne die gesamte Länge der Lesung betrachten. So ist es also vielleicht sinnvoll, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie gerade den Schott zur Hand haben, den zur Seite zu legen und sich die Bibel zur Hand zu nehmen. Und Sie finden dann die erste Lesung des kommenden Sonntags in der Apostelgeschichte unter dem ersten Kapitel, die Verse 15 bis 26. Ich wiederhole noch einmal, die Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 15 bis 26. Stimmen wir uns mit Pater Wucherpfennig gemeinsam mit einem Gebet ein.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahl. Vater aller Armen, du, aller Herzen, Licht und Ruh, komm mit deiner Gabenzahl. Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, o süßer Seelenfreud. In Ermüdung schenke Ruh, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der Tränen weint. O du Licht der Seligkeit, mach dir unser Herz bereit, dring in unsere Seelen ein. Ohne deinen Gnadenschein steht der arme Mensch allein, kann nicht gut und sicher sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was da dürre steht. Beuge, was verhärtet ist, wärme, was erkaltet ist, lenke, was da irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner sieben Gaben Kraft. Gib Verdienst in dieser Zeit und dereinst die Seligkeit nach vollbrachter Wanderschaft. Amen. Amen.
Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte. An diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen. Und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück, dann aber stürzte er vornüber zu Boden. Sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer erhalten. Einer von den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Dann gaben sie ihnen Lose, das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugerechnet.
Ja, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch einmal aus Rom. Die Lesung, die wir gehört haben, war aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und es kann tatsächlich eine Hilfe sein, wenn Sie die Heilige Schrift zur Hand nehmen und dann bei dem, was ich jetzt vortragen werde, in der Heiligen Schrift nachlesen. Bei den Juden ist es ja so, dass sie in der Synagoge einen Zeigestock haben, mit der sie auf jedes Wort einzeln zeigen können. Es einfach deswegen, weil sie davon überzeugt sind, dass jedes Wort in der Heiligen Schrift Heiligen Geist trägt. Und das sind wir Christen genauso. Und so kann es manchmal sehr sinnvoll sein, auch einzelnen Worten nachzugehen. Und das wollen wir heute auch zum Teil tun. Diese Lesung habe ich ausgewählt unter anderem deswegen, weil sie die Geschichte der Himmelfahrt fortsetzt. Das heißt, die Lesung, die gestern die erste Lesung war. Und so beginnt es bei Lukas in der Lesung heute auch in der Apostelgeschichte am kommenden Sonntag. In diesen Tagen erhob sich Petrus. Das heißt, gemeint sind diese Tage zwischen Himmelfahrt und dem Pfingstfest. Unsere liturgische Einteilung des Kirchenjahres folgt dabei Lukas und der Apostelgeschichte. Schon am Anfang der Apostelgeschichte hat es geheißen, dass Jesus 40 Tage lang, als der Auferstandene scheint, mit den Jüngern gemeinsam Mahl hält und sie belehrt über das, also ihnen sozusagen noch einmal eine Art Nachhilfeunterricht gibt, über das hinaus, was er ihnen schon als Irdischer gelehrt hat. Und dann bleiben noch 10 Tage bis zum Pfingstfest. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns jetzt und in dieser Zeit spielt auch die Lesung. Man kann sogar den Raum, in dem diese Lesung spielt, wahrscheinlich eben das Obergemach in Jerusalem, das heute bei der Domitio-Abtei ganz in der Nähe gezeigt wird, auch noch erkennen. In diesen 10 Tagen, die haben natürlich eine Symbolik, denn schon die 40 Tage sind von symbolischer Bedeutung. Sie erinnern daran, dass Israel 40 Tage lang durch die Wüste gewandert ist und von Gott geführt wurde bis in das Heilige Land. Und so erscheint nun Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern und belehrt sie, so wie das Volk Israel von Gott in der Wüste belehrt worden ist. Und mit den 10 Tagen zusammen ergeben sie die Zahl 50, und das ist der ursprüngliche Name unseres Pfingstfestes. Es kommt nämlich von dem griechischen Wort für 50, Pentekoste. Das ist ein jüdisches Fest, von dem Juden schon zur Zeit Jesu in der Tora die Vorschriften lassen. Und es war 50 Tage nach dem Passiafest und wurde dort gefeiert und war ein großes Pilgerfest, weil dort Pilger mehr als 10.000 in Jerusalem aus allen Ländern zusammenkamen. Die Zahl 50 hatte auch eine Symbolik. Gewöhnlich sagten Juden, das ist eben 7 mal 7, also 7 mal 7, das heißt die vollkommene Zahl in der Schrift, und dazu noch die Einheit Gottes addiert. Dann haben wir die Zahl 50, das Fest, das 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Und in diesen letzten Tagen nun, da erhebt sich Petrus und hält die erste Rede, die er als Leiter und Sprecher der 12 hält, in der Apostelgeschichte überhaupt. Wir können sehen, dass die Lesung, die wir gerade eben von Frau Kundrun gehört haben, dass sie ziemlich genau 2 Teile hat. In der Mitte stehen 2 Psalmzitate. Und in der ersten Hälfte wird auf das Schicksal des Judas zurückgeblickt. Und in der zweiten Hälfte wird Matthias nachgewählt als der dem Judas nachfolgt. Und das Psalmzitat in der Mitte hat Lukas so geschickt komponiert, dass sein erster Teil tatsächlich auf die erste Hälfte zurückblickt und der zweite Teil auf die zweite Hälfte der Erzählung vorausblickt. Im ersten Teil heißt es, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen. Dieser Psalm spricht über das, was dem Judas geschehen ist. Und dann spricht ein zweiter Psalmvers, sein Amt soll ein anderer erhalten. Und genau das ereignet sich in der zweiten Hälfte unserer Lesung. Der erste Teil spricht über Judas, über den ich eigentlich nicht sehr viel eingehen möchte. Natürlich ist es eine Gestalt, die uns insofern immer wieder Fragen aufwirft, weil sie uns mit dem Mysterium Iniquitatis konfrontiert, also dem, was wir nicht verstehen, dem Geheimnis des Bösen. Das Erstaunliche ist, dass Lukas und Matthäus in dem Schicksal über Judas voneinander abweichen. Matthäus sagt, dass Judas den Verrat Jesu am Ende fast bereut und sich selbst ermordet. Bei Lukas hingegen kommt er in einem tragischen Unfall um. Man kann genauer sehen, dass er bei Lukas stirbt, so wie ein Gottesfeind stirbt, nämlich mit einem wirklich fast ekelerregenden Schicksal. Dann aber stürzte er vornüber, sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. Aber dennoch sagt Lukas nicht, dass das eine direkte Strafe Gottes ist. Der Gottesfeind selber entfernt sich von Gott und dann ereignet sich das an ihm, ebenso bildhaft, wie es auch Lukas darstellt. Es ereignet ihn all der Ekel, der aus der Gottesferne herauskommt. Das Erstaunliche ist, dass es bei Lukas so ist, dass Lukas nicht selbst davon berichtet, sondern Petrus erzählt davon. Er spricht als der Sprecher der Jünger, der Leiter der Zwölf, und er hat ja auch eine Verantwortlichkeit dafür, dass das Böse nicht mehr in den Zwölfen bleibt, aus diesem Kreis herauskommt, aber eben Judas ist schon durch diesen Unfall umgekommen. Möglicherweise ist das Schicksal, das Lukas von Judas berichtet, sogar freundlicher als das des Matthäus, denn Selbstmord ist etwas Schlimmes im Judentum, für Christen und Juden bis heute. Im Grunde genommen eine Sünde, die er zusätzlich zu dem Verrat Jesu noch auf sein Haupt aufhäuft. Bei Lukas ist es hingegen ein tragischer Unfall und über sein Endschicksal wird nichts gesagt. Es gibt ein schönes Wort Jesu aus einer Privatoffenbarung, weil er gefragt wird, was ist denn eigentlich mit Judas geschehen? Und dann sagt Jesus, ich sage euch nicht, was mit Judas geschehen ist, damit ihr nicht hochmütig werdet. Hochmütig sollen wir nicht werden, denn jeder der 12 Jünger hat sich vorstellen können, Jesus zu verraten. Und es bleibt uns eigentlich darauf zu hoffen, dass die Barmherzigkeit Gottes so groß sein wird, dass sie selbst den Judas noch wieder erreichen wird. Zumindest ist das da überhaupt kein Anlass zum Hochmut. Was mich aber in dieser Sendung, in diesem Vortrag mehr interessiert als der Judas, ist im Grunde genommen das, was im zweiten Teil berichtet wird. Nämlich, dass Matthias nachgewählt wird und seinen Platz einnimmt. Es ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass dieses berichtet wird. Und das Erstaunliche ist, dass er am Ende durch einen Losentscheid diesen Platz erhält. Das heißt, das Los entscheidet zwischen Josef Justus Barabbas und dem Matthias. Und das ist eigenartig. Auch in der Exegese ist es eigenartig bewertet worden. Denn wie kann ein Los darüber entscheiden, über eine so wichtige Sache, wer das Amt des Apostels erhält? Deswegen hat Hans Konzelmann, ein evangelischer Exeget, gesagt, in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, das sei so ein geistloser Zwischenraum, in der Heilige Geist eben noch nicht da sei. Und deswegen hätten die Apostel zu dieser Notlösung greifen müssen, zu dieser Notlösung des Losverfahrens. Das sei ein archaisches Hilfsmittel gewesen. Und sicherlich hat Lukas auch viel gegen Magie. Er würde sicherlich nicht einstimmen, wenn Leute heute sich Karten lesen lassen oder auf irgendwelche dubiosen Methoden die Zukunft voraussagen lassen, etwa mit Horoskopen oder astrologischen Methoden. Warum trotzdem dieses Losverfahren? Das Losverfahren dient schon im Buch Jona den heidnischen Seeleuten, den fliehenden Propheten Jona als den Schuldigen am Seesturm herauszufinden. Aber Hieronymus, der große Kirchenvater, sagt über dieses Losverfahren, dass es eigentlich kein allgemeines Gesetz sein könnte, denn so könnte man nicht immer den herausfinden, den Schuldigen. Und zum Glück, denn normalerweise lässt sich ja auch mit unserer Vernunft viel herausfinden. Schon die mittelalterliche oder auch sogar die Theologie der Kirchenväter hat also darüber nachgedacht, was es für eine Bedeutung hat, dass Matthias hier per Losverfahren gewählt wird. Und Beda Venerabilis hat darin gesehen, eine Entsprechung dazu, wie der opfernde Hohepriester im Alten Testament ausgewählt wurde. Und er hat gesagt, der Apostel, der hier gesucht wird, er muss nach dem Vorbild Christi ein Priester sein, der nicht mit dem Blut der Opfertiere, sondern mit seinem eigenen Blut in das ewige Heiligtum eingetreten ist. Und deshalb sei so, wie der Hohepriester im Alten Testament nach dem Losverfahren ausgewählt wurde, auch Matthias durch das Losverfahren ausgewählt worden. Und mit dem Feuer, das im Heiligen Geist zu Pfingsten dann auf ihn herabkam, sei sein Opfer der Lebenshingabe angenommen worden. Die Diakone hingegen, die 7 Diakone, die dann ausgewählt werden nach Pfingsten, werden nicht mehr durch das Los gewählt, sondern durch Wahl, durch Gebet und Handauflegung der Apostel. So hat also Beda Venerabilis erklärt, warum eben ausgerechnet Matthias bei diesem einzigen Mal per Los gewählt wird. Hat also Hieronymus recht, dass das Losverfahren eigentlich etwas ist, was nur ein Hilfsmittel ist? Oder der protestantische Exeget Hans Conzelmann? Oder gibt es einen tieferen Grund dafür, so wie Beda Venerabilis annimmt? Schauen wir uns dafür die Lesung in der Apostelgeschichte nochmal genauer an. In der zweiten Hälfte, genauer gesagt schon von Anfang an, gibt es 6 Elemente, die für die Nachwahl des eines Apostels eine Rolle spielen. Da ist zunächst eine Predigt, eine Rede, die Petrus als der Führer der Apostel hält. Dann werden 2 Kandidaten aufgestellt in Vers 23. Dann gibt es das Gebet der Gemeinde um einen Entscheid Gottes. Und dann werden Lose gegeben im letzten Vers, in Vers 26. Und schließlich folgt der eigentliche Losentscheid ebenfalls noch in Vers 26. Und am Ende wird dann der bestimmte zu den Aposteln gerechnet. Matthias wird zu den Aposteln gerechnet am Ende von 26. Das heißt, dieses Losverfahren konzentriert sich auf den allerletzten Vers und der wird uns auch noch genauer beschäftigen. Schauen wir uns diese verschiedenen Schritte an, denn sie lassen sich unterscheiden in 2 verschiedene Phasen. Eine Phase der Vorauswahl und dann das Losverfahren. Diese erste Phase der Vorauswahl ist eigentlich eine ganz sorgfältige Auswahl von 2 Kandidaten. Und Petrus gibt damit als der Sprecher der Apostel Auftrag und Ausführungsanweisung. Petrus spricht damit die versammelten 11 an, also sich selbst und die übrigen, und aber auch die versammelten 120. Es ist notwendig, den Judas zu ersetzen, und das erkennt Petrus aus einem Wort Gottes, nämlich aus einem Psalmzitat. Sein Amt soll ein anderer erhalten. Das heißt, er entscheidet es nicht einfach willkürlich, sondern Petrus selbst, der Sprecher der Apostel, entscheidet nach der Schrift. Und das Kriterium nun für die Auswahl eines Kandidaten ist, dass er wie die 11 Augenzeuge für das gesamte öffentliche Wirken Jesu von der Taufe durch Johannes bis zur Himmelfahrt war. Das heißt, dieses Zeugnis, die lebendige Erfahrung Jesu Christi soll in der Kirche lebendig bleiben durch seine Zeugen. Es soll weitergegeben werden. Im Grunde genommen gilt es auch heute für die Amtsträger, für die Priester, für die Apostel. Das Kriterium ist dafür, dass sie ausgewählt werden, ist, dass sie lebendige Zeugen Jesu sein müssen. Sie müssen ihn selbst für sich erfahren haben. Wenn sie ihn natürlich nicht mehr lebendig erfahren, doch durch die Schriftbetrachtung, denn die Schrift erschließt den eigentlichen Sinn, das klare Reden Jesu vom Vater, und aus der Schrift spricht seine Botschaft. Mit diesen beiden Kriterien, die also auf Jesus bzw. auf die Schrift zurückgeben, stellen sie zwei auf. Der eine ist Josef Justus Barsabas und der andere ist Matthias. Josef Justus Barsabas kommt nicht mehr vor in der Apostelgeschichte. Trotzdem hat er einen Namen, der offenbar deutlich macht, dass, obwohl er nicht ausgewählt wurde, am Ende er trotzdem, zwar nicht als Apostel, aber als Christus, als Christ weiter gewirkt hat. Er hat den Glauben verkündet. Er trägt nämlich einen hebräischen Namen, Barsabbas, Sohn des Sabbas oder Sohn des Sabbats vielleicht sogar, als einer, der meinetwegen am Schabbat geboren worden ist oder zumindest für den Schabbat eine besondere Verehrung hatte, für den heiligen Tag der Juden. Und er trägt einen zweiten hebräischen Namen, Josef, aber auch einen lateinischen Namen. Und das war üblich, dass es Missionare taten. Sie legten sich, wenn sie im lateinischen, im römischen Bereich oder im griechischen tätig waren, einen Namen zu, den die Griechen oder die Römer aussprechen konnten. Das ist offenbar bei Josef Justus Barsabas der Fall. Das heißt, er hat offenbar nicht wie die Apostel, aber dennoch als Jünger Jesus weiter verkündet. Trotzdem er nicht ausgewählt worden ist. Und Matthias, der zweite, bei dem die Schrift auch nicht mehr viel berichtet. Zwischen diesen beiden bleibt also die Wahl und die Gemeinde, das heißt die 12 und die 120, sie können nicht entscheiden, sie finden nicht heraus, wer von diesen beiden den Vorzug hat. Sie haben also eine Vorauswahl getroffen, nach den Kriterien der Heiligen Schrift und Jesu Willen, und dann kommen sie nicht weiter. Und genau in diesem Augenblick, in dieser Situation hilft ihnen das Losverfahren. Das Losverfahren, das in Vers 26 beschrieben ist. Im Grunde genommen sind alle drei Schritte dieses Losverfahrens wichtig. In der Einheitsübersetzung lesen wir, dann gaben sie ihnen Lose. Man hat sich gefragt, was das meint, ob es nicht eigentlich ursprünglich meint, dass sie ihnen doch Stimmen gaben, das heißt, dass sie darüber abstimmten, wer nun Apostel werden sollte. Aber das ist unwahrscheinlich, weil dann später von dem mit dem griechischen Wort lanchano, das heißt also für Losen, tatsächlich davon die Rede ist, dass der Matthias gewählt wird, ausgelost wird. Und so ist das Wahrscheinliche, dass hier Lose gegeben werden in eine Losschale hinein. Denn was hier die griechische Vorlage ist, sie formuliert nach einem hebräischen Modell, das heißt nach der hebräischen Schrift. Denn auch die hebräische Schrift kennt schon ein Losverfahren. Immer dann, wenn es um den Kult geht, das heißt um das Opfer und dem Tempel, dann spielen Losverfahren offenbar eine besondere Rolle. Und so kann man schon im Buch Levitikus im 16. Kapitel in Vers 8 lesen. Aaron soll für die beiden Böcke Lose geben, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Das heißt, hier soll offenbar ein Bock ausgewählt werden, und zwar der Los, das ausgewählt werden soll, einerseits der Sündenbock, der für Azazel, und der Bock, der geopfert wird als Los für den Herrn. Und für beide soll eben der hohe Priester, soll Aaron, ein Los in eine Schale geben. Und das ist offenbar gemeint. Aaron soll für die beiden bereitgestellten Böcke ein Los in ein Gefäß legen und dann soll es so lange geschüttelt werden, bis eines von den beiden Losen herausspringt. Und das ist auch hier gemeint. Lukas hält sich richtig dabei auf, denn er will, dass man miterlebt, wie nun dieses Losverfahren vor sich geht. Sie legen zwei Lose in die Schalen hinein und sehr wahrscheinlich haben die beiden Lose Namen getragen. Die Namen der beiden Kandidaten, Josef, Barsabbas, Justus und Matthias. Eines mit dem einen, das andere mit dem anderen Namen. Dann hat man vermutlich in dem Behälter gemischt. Denn das ist häufiger belegt. Zum Beispiel hat man bei den Ausgrabungen der Festung Masada auch Lose gefunden, die dann in eine Schale geworfen wurden und dann wurde in der Schale gemischt, bis dann schließlich eines herausfällt. Und dann heißt es, das Los fällt auf Matthias. Und Matthias wird dann zu den 11 Aposteln gerechnet. Im Griechischen steht ein ganz feierliches Wort, das hier aus mehreren Wörtern zusammengesetzt wird und damit dann auch einen feierlichen Abschluss für diese Lesung gibt. Es zeigt, dass nun Matthias hier feierlich von der Gemeinde zu den 12 Aposteln gezählt wird, die nun wieder 12 sind. Für diese Losverfahren gibt es Beispiele in der Antike, in der Umwelt des Christentums. So zum Beispiel in Athen, wo es eine richtige Losmaschine gab. Auch da war es so, wenn man politische Ämter hatte, dass Kandidaten vorher ausgewählt wurden und dann wurden Lose für die Kandidaten in die Losmaschine gelegt. Und das Besondere dieser Losmaschine war, dass sie jegliche Beeinflussung des Loses verhindern sollte. Darum scheint es auch hier zu gehen in der Apostelgeschichte. Menschliche Beeinflussung dieses Loses soll ausgeschlossen sein. Aber auch in der Qumran-Gemeinschaft gibt es solche Beispiele von Losverfahren. Zum Beispiel die Kandidaten, die in die Gemeinschaft aufgenommen wurden, wurden auch mit einem Losentscheid in die Gemeinschaft aufgenommen. Und vor allem spielte das Losverfahren im Tempel eine Rolle. Für die Opferaufgaben, gab es so viele Priester, dass jeder Priester mit dem Weihrauchopfer nur einmal im Leben eigentlich dran kam. Und für die verschiedenen Aufgaben, auch für diese besondere Ehre des Rauchopfers, wurde per Losverfahren entschieden, damit keine Ungerechtigkeiten durch menschliche Beeinflussung entstehen konnten. Und so wird auch hier durch das Losverfahren ausgeschieden, dass ein Mensch dieses Verfahren beeinflussen konnte. Das heißt, wenn Menschen hier einen Rang begehren innerhalb der Gemeinschaft, dann sollte genau dies ausgeschlossen sein. Schon das ist eigentlich eine kluge Lösung, denn es garantiert, dass durch das Los nicht irgendeine menschliche Regung über die Nachfolge des Apostels Judas entscheidet. Bevor wir nun genauer noch uns dieses Losverfahren anschauen, denn dafür ist das Gebet wichtig, was die Gemeinde vorher betet, was die 12 beten, die 11, hören wir nochmal eine kleine Musik. Liebe Hörer, jetzt haben wir festgestellt, dass also das Los entscheidet über die Nachfolge des Judas und dass Matthias dadurch gewählt wird. Vielleicht haben Sie selber auch schon häufiger Lose angewendet und es hat ja etwas Spielerisches. Auf der anderen Seite bedeutet es auch ein echtes Vertrauen, sich auf ein Los zu verlassen, weil man eben selbst nicht entscheiden kann, nicht manipulieren kann, wie das Los ausgeht. Und vielleicht können Sie sich noch erinnern daran, als Kinder, wenn man tatsächlich mit solchen Losen gespielt hat, dann hat man die Versuchung gekannt, tatsächlich das Los zu beeinflussen. Aber das ist genau die Absicht des Loses, dass es nicht beeinflussbar sein soll. Dennoch ist es nicht das Einzige, was das wichtige Element bei dieser Nachwahl des Apostels. Noch wichtiger scheint fast das Gebet, dass die Apostel vorher beten. Da heißt es in Vers 24, Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen du von diesen beiden erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Dieses Gebet richtet sich an den Kyrios Kardiognostes im Griechischen. Das heißt den Herrn, der die Herzen aller kennt. Unmittelbar vorher hatte Petrus in seiner Rede Jesus als den Kyrios bezeichnet. Das heißt, das Gebet bezieht sich offenbar auf Jesu erste Wahl der Apostel im Evangelium zurück. Ach, dort hatte sich Jesus ja eine Nacht lang zum Gebet zurückgezogen. Und das heißt, Jesus soll auch jetzt anzeigen, wen er von diesen beiden erwählt hat. Es soll genauso eine Wahl Jesu sein, so wie es vorher eine Wahl Jesu ist. Und dann heißt es, zeige an, wen du von diesen beiden erwählt hast. Gott hat diese Wahl getroffen. Das heißt, die Wahl ist keine Wahl der Gemeinde, sondern es ist eine Wahl, die schon bei Gott geschehen ist. Der Losentscheid ist kein Verfahren von Menschen, die entscheidungsberechtigt wären, sondern es ist ein Offenbarungsmittel zur Ermittlung der von Gott bereits getroffenen Wahl. Das heißt, Gott hat diese Wahl eigentlich schon getroffen. Und gerade dadurch, dass Menschen dieses Losverfahren nicht beeinflussen können, sichert es ihnen, dass sie die Wahl Gottes erkennen können. Und das Gebet weiht das Losverfahren genau dieser Aufgabe. Es gebraucht das Gebet, damit eben dieses Losverfahren tatsächlich von menschlicher Beeinflussung frei ist und dass Gott es ganz in seinen Dienst nehmen kann. Und deshalb wird Gott als Herzenskenner angerufen. Nicht deshalb, weil er bezeugen sollte, dass der Kandidat würdig ist. Das hat vorher die Gemeinde, das haben die Apostel und haben die 120 festgestellt. Auch nicht deshalb, weil er vorauswissen sollte, das weiß er sicher, aber ob der Kandidat nicht abfallen wird. Sondern weil Gott eben als der Herzenskenner die Erwählung, Bestimmung und Berufung dem Kandidaten schon von Ewigkeit her ins Herz gelegt hat. Und hier liegt das eigentliche Besondere dieses Losverfahrens. Gott ist der, der entscheiden soll, und durch das Losverfahren kann er den menschlichen Menschen seinen Willen zeigen. Erstaunlicherweise wird im Neuen Testament und bei Lukas Gott nur noch ein einziges Mal Herzenskenner genannt, Gott oder auch Jesus. Und zwar ist das im 15. Kapitel in der Apostelgeschichte. Dort geht es um die Taufe der Heiden. Also die Taufe der unbeschnittenen Heiden. Und dort spricht Petrus vor den versammelten Aposteln. Und Gott, der die Herzen kennt, also der Kardiognostes, er hat Zeugnis für die Heiden abgelegt, für Cornelius und die ersten getauften Heiden, indem er ihnen ebenso den Heiligen Geist verlieh wie uns. Auch dort hat es Gott bei Petrus durch ein Zeichen angezeigt, seine Wahl, seine Entscheidung, dass dem Menschen nicht verfügbar ist. Das war bei Cornelius das Phänomen, dass Cornelius und seine Familie auf einmal in Zungen redeten. Auch das war ein Sprechen, das nicht ihnen selbst aus menschlicher Fähigkeit möglich ist, sondern es war ein Sprechen, ein Lobpreis des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist selber wirkt. Daraus erkannte Petrus, dass Gott, der Herzenskenner, den Heiden die Berufung ins Herz gelegt hat, getauft zu werden. Also auch hier genauso durch ein Zeichen, das nicht durch Menschen bewirkt und nicht durch Menschen beeinflusst werden kann. Das Erstaunliche ist nun der Unterschied dieser beiden Zeichen. Bei dem Sprechen, der Zungenrede, geht es offenbar darum, dass die Heiden auf einmal nun eine Sprache sprechen, in der sie den Heiligen Geist lobpreisen können. Also eine Sprache, die bei Gott verstehbar ist. Bei der Wahl des Apostels Matthias hingegen wird das Losverfahren genommen. Und das Losverfahren hat für Lukas seinen Sitz im Tempel. Das heißt, an dem größten Heiligtum Israels. Schon am Anfang seines Evangeliums ist es Zacharias, der durch das Losverfahren dazu bestimmt wird, das Rauchopfer darzubringen. Das heißt, das Losverfahren hängt für Israel mit Israel zusammen, mit dem Volk Israel. Und genau das ist ja auch die Aufgabe des Matthias. Er soll die Zahl 12, die 12 Zahl der 12 Stämme Israels wieder komplett machen. Deswegen wird er genau mit dem Verfahren bestimmt, dem Losverfahren, das eben für Israel, für das Volk Israel so charakteristisch ist. Vor allem im Tempel. Schauen wir uns noch einmal genauer die Bedeutung an und vielleicht auch die Folgerungen, die es hat für eine Theologie heute. Denn eigentlich hängt das, was hier über den Apostel Matthias gesagt ist, eng zusammen mit dem, was wir Amt nennen, vor allem dem Priesteramt. Das deutsche Wort Klerus, das lateinische Fremdwort im Deutschen, kommt von diesem griechischen Wort Kleros, das Los bedeutet. Es ist eben ein Los und das bedeutet, dass das Amt nicht aus der Gemeinde kommt, sondern dass der Auferstandene es ist, der jemanden zum Kleros bestimmt, der jemanden zu diesem Los bestimmt. Und das können die 12, die 11 übrig gebliebenen genau dadurch sichern, dass sie eben das Losverfahren anwenden. Es zeigt auch, dass das Amt etwas ist, das nicht der Gemeinde verfügbar ist. Die entscheiden darüber nicht per Mehrheitsabstimmung, sondern es ist etwas, das der Kirche von Gott vorgegeben ist. Er hat in seiner Souveränität die Berufung zum Amt, dem Einzelnen, dem Jünger in das Herz geschrieben. Und das bedeutet schließlich, dass der Auferstandene sich den Jünger aneignet, genauso wie der Auferstandene sich auch den Priester aneignet. Der Priester hat sein Amt weder aus sich selbst heraus noch aus der Gemeinde, die ihn erwählt oder er darüber entscheiden würde, sondern weil der Auferstandene selbst diese Entscheidung getroffen hat und ihn ruft. Das bedeutet, dass die Gemeinde das respektieren muss, dass ihr dieses Amt vorgegeben ist, als jemand, der von jenseits von Gott her eben zu ihr spricht, der auch von Gott dazu erwählt ist. Es bedeutet aber auf der Seite der Priester auch die Demut, für diesen Ruf Gottes offen zu sein. Das heißt, ein Sensorium dafür zu entwickeln, was es bedeutet, Amtsträger zu sein. Hier in der Apostelgeschichte wird das ganz konkret. Sowohl die 12 als auch die 120, Matthias und Josef Justus Barsabas, sie müssen eben darauf vertrauen, dass Gott durch dieses Zeichen des Losentscheides wirklich seinen Willen äußert. Man mag sich vorstellen, dass auch sie nervös geworden ist, auf wen denn nun diese Entscheidung trifft. Aber es bedeutet eben tatsächlich für die Gemeinde, aber auch für die, die ein Amt tragen, die Priester in der Gemeinde, in der Kirche, sich aus dieser Welt immer wieder mit Gott zu verbinden, in Gottes Realität hinein und von dieser Realität, von der Wirklichkeit Gottes überwältigt zu werden, sensibel zu werden für seine Stimme. Und davon spricht genau das Gebet, Abschiedsgebet Jesu an den Vater im Johannesevangelium auch am kommenden Sonntag. Da heißt es: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Das heißt, die Jünger müssen in der Welt stehen, sie müssen in der Welt das Evangelium verkünden, aber sie dürfen nicht von der Welt sein. Sie müssen mit einer Realität, mit einer Wirklichkeit in Kontakt sein, die eben die Wirklichkeit Gottes ist. Es gibt ein Bild von der Dreifaltigkeit, das häufiger dargestellt ist. Da ist die Dreifaltigkeit mit vier Augen dargestellt. So, dass Vater, Sohn und Geist vier Augen haben. Das heißt, alle drei haben jeweils ein Auge gemeinsam. Links sind es vier Augen des Vaters, in der Mitte sind es die beiden Augen des Sohnes und rechts sind es die beiden Augen des Geistes, der uns anschaut. Das heißt, der Sohn in der Mitte schaut entweder mit zwei Augen immer zum Vater oder mit zwei Augen in Richtung der Welt, so wie der Heilige Geist in Richtung Welt schaut. Auch der Priester muss ein solches doppeltes Angesicht tragen und es wird ihm von Christus geschenkt. Er muss einerseits zum Vater schauen, mit Jesus zum Vater schauen, das hat ihm Jesus geschenkt. Und er muss andererseits die Welt anschauen, in die Welt hineinschauen und ihr das Wort Gottes verkünden. Dies tut er, wenn er sich, wie mit dem Losverfahren in diesem Fall, oder auch sonst immer wieder auch in konkreten Entscheidungen mit der Wirklichkeit Gottes verbindet. Was ganz Ähnliches, auch leicht Spielerisches, ist zum Beispiel, wenn man die Bibel, die Heilige Schrift, an einer bestimmten Stelle aufschlägt und das Wort der Heiligen Schrift, das man dort findet, sich in den Augenblick hineinsprechen lässt und es sprechen lässt als Wort Gottes für den Augenblick. So hat es Jesus selbst getan in Nazareth. Er hat die Schrift aufgeschlagen und das, was er dort gefunden hat, hat er als das Wort seines Vaters, als das Wort Gottes für die Menschen ausgelegt. Und so zeigt die Lesung in der Apostelgeschichte, wie menschliches und Gottes Handeln zusammengehen bei der Auswahl seiner Amtsträger. Das ist eine Fürbitte, die ich Ihnen ans Herz lege, auch vor allem für das kommende Jahr der Priester, dass das den Priestern und der gesamten Kirche wieder geschenkt wird. Diese Verbundenheit, enge Verbundenheit mit dem Handeln Gottes.
Vielen Dank, Pater Wucherpfennig, für diese Betrachtung der ersten Lesung des kommenden Sonntags, eben die Apostelgeschichte, erstes Kapitel, Verse 15 bis 26 und gerade auch das, was es bedeuten kann in der Berufungspastoral, uns auch sagen kann, heute also ganz aktuell uns anspricht. Pater Wucherpfennig, hat also dieses Losverfahren, wo man ja im Moment so denkt, es ist Willkür, lässt auch eine Entscheidung von sich weggeben, man gibt was ab, man muss sich dann nicht entscheiden, sondern es wird für einen entschieden, aber in diesem Fall wird für einen ja ganz positiv entschieden und das heißt doch dann einfach ein extremes Vertrauen haben können.
Das glaube ich, das scheint für mich der Hauptzusammenhang zu sein, dass überhaupt, wenn man solche Mittel verwendet, dass es halt wirklich unser Vertrauen verlangt, dass Gott tatsächlich eben in unsere Wirklichkeit hineinspricht, auch durch solch ein scheinbar profanes Mittel, spielerisches Mittel wie das Losverfahren. Bei dem, im Grunde genommen bei dem Schriftwort, das ich Ihnen genannt habe, wenn man die Heilige Schrift aufschlägt an einer Stelle, die man sich nicht vorher ausgesucht hat und das als Wort Gottes für die Entscheidung für eine Situation zu nehmen, dann ist es ja genauso. Dann setzt man sich dem aus und setzt sein Vertrauen darauf, dass Gott durch dieses spielerische Mittel schon wirken wird. Mhm. Und wichtig scheint mir aber dabei zu sein, dass es eben auch das Gebet ist, was diesem Losverfahren vorausgeht. Genauso müsste man es tun. Man müsste zunächst einmal, wenn man in einer bestimmten Entscheidung Rat sucht und dabei die Heilige Schrift zu Rate ziehen will, natürlich zunächst mal auch alle Mittel der Vernunft einsetzen. Das tun die Apostel ja auch. Sie suchen ja eben zwei aus und dann kommen sie nicht weiter. Wenn das aber so ist, wenn die Mittel der Vernunft tatsächlich erschöpft sind und man nicht weiterkommt in einer bestimmten Entscheidungssituation, dann ist es möglich, solche Mittel auch zu nehmen und dann beispielsweise die Heilige Schrift zu nehmen und das Wort als Weisung zu nehmen, das man dann gerade aufschlägt. Und dafür ist es aber entscheidend wichtig, für die Offenheit, für das Sprechen des Heiligen Geistes dann auch zu beten vorher.
Also kein Orakel, sondern wirklich das Wort Gottes an mich direkt.
Ja, genau. Es ist keine Magie.
Ja. Es hat uns eine Hörerin erreicht. Ich begrüße Frau Fechler aus Ankurm.
Ja, grüß Gott. Frau Claudia Kuno und
Pater Bucher Fennig.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, mir kam das auch sofort mit dem, das ist ja fast so ähnlich wie mit dem Bibelstechen, was bei mir aber nie hinhaut und ich kann da nicht so drauf vertrauen und manchmal schlage ich auch schnell noch eine andere Stelle auf und das haut dann auch noch nicht hin. Also ich glaube, das sind dann wohl ganz gottverbundene Seelen. Ich bete schon mal zum Heiligen Geist vorher, aber ich verlasse mich da doch nicht so drauf. Also jede Bibelstelle ist für irgendwas gut, auch klar. Aber für mein Leben, dass ich jetzt eine Entscheidung dadurch treffe, da bin ich ein bisschen skeptischer, muss ich schon sagen, aus Erfahrung auch. Und dann habe ich mir doch gedacht, das ist eigentlich ein sehr liebevolles Verfahren mit den Losen, denn derjenige, auf den es nicht gefallen ist, der kann sich dann sagen, so, das ist jetzt Schicksal, das ist von oben. Es sind nicht Menschen, die mir nicht zugeneigt sind. Also es ist schon ein bisschen nicht so traurig oder tragisch, wie es manche dann doch nehmen, wenn sie nicht gewählt werden. Und dann dachte ich, das könnte man ja auch machen bei dem Vorsitzenden, bei der Wahl des Vorsitzenden für das Zentralkomitee der Katholiken. Geht das nicht? Da müssen natürlich die Kandidaten gut ausgewählt werden. Es waren ja auch welche da. Und wenn dann das Los auf den fällt, nachdem man vorher gebetet hat, sind ja so viele Bischöfe, die das auch besonders gut können, dann muss man hinterher in den sauren Apfel beißen, wenn es eben dann ein Kandidat wird, der nicht den eigenen Vorstellungen so entspricht. Und dann muss man sich dann auch sagen, vielleicht jetzt muss ich für den besonders beten, weil das jetzt, was ich an ihm noch auszusetzen habe, der Heilige Geist wieder wettmachen muss. Also das war noch etwas, aber ich glaube, ich höre mal auf. Und in der Politik geht es natürlich nicht, weil ja da verschiedene Parteien sind. Also ich glaube, da ist es, hatten die alten Griechen nicht auch schon ihre Tontäfelchen? Was war das denn? Das war doch auch sowas mit Stimmabgabe. Oder war das was ganz anderes? Dann lassen wir das. Ich danke Ihnen jetzt erstmals. Ich hat mir noch nie so einer so schön erklärt mit diesem Los. Das habe ich noch nie für so wichtig gehalten. Dankeschön.
Auf Wiederhören, Frau Fechler. Ihnen auch. Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Kein Geschehen. Ja, das sind jetzt gleich eine ganze Menge Fragen.
Ja.
Zunächst mal glaube ich, ich möchte kurz noch was sagen zu der Frage der Heiligen Schrift. Sicher ist es nicht nur, dass man durch das Bibelstechen auf so etwas kommt, sondern es bedeutet überhaupt die Bereitschaft, sich von Gott ansprechen zu lassen im eigenen Leben durch die Heilige Schrift überhaupt und möglichst viel in ihr zu lesen. Und oft findet man auch schon durch eigenes Nachdenken beziehungsweise auch durch Gespür, es geht ja nicht nur über den Verstand, das richtige Wort heraus, wenn man viel in der Heiligen Schriften liest. Ich glaube, dass das einfach ganz entscheidend ist und vor allem zur Gewissensbildung heute auch wesentlich ist, dass wir viel mehr in der Schrift lesen und uns von ihr auch wirklich als das Wort Gottes zu nehmen, das unser Leben auch verändern möchte und uns also eben wirklich dem gegenüber öffnet. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mir schon gut vorstellen, kenne auch viele Beispiele, wo sogar selbst Lebensentscheidungen durch so ein Wort der Schrift bestätigt worden sind oder wo manchmal auch Warnungen gewesen sind. Deswegen halte ich das schon für eine wirklich vergleichbare Art zu entscheiden. Bei den Losverfahren, ich danke Ihnen dafür, dass Sie darauf aufmerksam machen, dass es eben auch nochmal für den, der nicht gewählt wird, bedeutet, dass das eben tatsächlich, dass er da niemandem böse sein muss. Also der braucht da kein Griesgram zu werden. Und der Vorteil ist, dass er... Und das scheint ja auch so zu sein, das habe ich Ihnen ja gesagt, dass eben dieser Josef Justus Barsabbas ist zumindest sicherlich noch mit Namen bekannt und er scheint ein Jünger geblieben zu sein und da auch überhaupt keine, also irgendwie weiter, dass er da irgendwelche Bedenken mit sich getragen hat oder irgendwie verletzt gewesen wäre. Inwieweit das nun als Möglichkeit ist, das als politische Entscheidung zu wählen, das würde ich meinen, das geht wirklich nur dann, wenn halt alle menschlichen Möglichkeiten eines Verfahrens ausgeschöpft sind. Sonst hier würde ich meinen, dass wir sozusagen aus Faulheit auf solche spielerischen Methoden zurückgreifen. Und dann wäre ja eigentlich sogar noch eine Unterscheidung der Geister möglich von unserer Seite her, mit der Hilfe von Gottes Geist den richtigen Kandidaten auszuwählen. Das ist erforderlich. Und dann, wenn es auch mit Gebet verbunden ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es Gottes Willen auch anzeigen kann, ein solches Verfahren. Es ist allerdings in der Kirche sehr selten angewendet worden. Es gibt, glaube ich, in einige Klöster, in denen es belegt ist, im mittelalterlicher Zeit, aber in der Regel hat die Kirche eigentlich eher entweder auf Wahlverfahren zurückgegriffen oder eben auch tatsächlich natürlich halt obere ernannt, die von durch die Hierarchie bestimmt worden. Denn das ist ja auch die andere Auffassung, das ist ja auch Auffassung in der Heiligen Schrift, dass eben Gott auch spricht, beispielsweise durch den Petrus an dieser Stelle hier.
Also er spricht nicht nur durch das Losverfahren. Nee, das ist gut, dass Sie das jetzt am Schluss nochmal gesagt haben und ganz explizit auch hervorgehoben haben. Es ist eine Möglichkeit, sozusagen die letzte, wenn es keine andere Entscheidung gibt. Ja. Und obwohl denn, ja, vielleicht auch weil beide wirklich ein ganz wesentliches Charisma haben und sich in dem Falle aber trotzdem sich, ja, Gott für den einen entscheidet, also den einen wirklich beruft im Letzten.
Ja.
Ja, vielen herzlichen Dank, Pater Wucherpfennig, für diese sehr schöne Auslegung dieser ersten Lesung und mal nicht im Evangelium für den Sonntag. Ich denke, alle werden es jetzt anders hören am Sonntag, wenn sie in der Kirche sitzen und überlegen nochmal, das nochmal Revue passieren lassen, was Sie uns jetzt mitgegeben haben in dieser letzten Stunde. Vielen herzlichen Dank nochmal. Für alle, die diese Sendung gerne noch einmal hören möchten, Sie können sich natürlich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Und Sie können aber auch diese CD oder eben halt die gesamte Sendung auf unserer Homepage www.horeb.org eben entweder bestellen oder als Podcast-Angebot herunterladen. Pater Wucherpfennig, abschließend würde ich Sie sehr gerne gerade nach diesem sehr dichten Erklären dieser Stelle um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter Maria und der heiligen Rita segne euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Singet Lob und Preis.
Dank sei Gott dem Herrn. Vielen herzlichen Dank nochmal an Sie. Alles Gute in Rom und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Auf Wiederhören, Pater Wucherpfennig.
Auf Wiederhören.
Auch ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen noch gesegneten Tag und verabschiede mich hiermit. Ihre Claudia Kundrun.